Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Juni 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es ist natürlich Session, aber bevor wir über die Session reden, jetzt ein Abonnement lösen. Das gilt natürlich für alle Parlamentarier, die jetzt in der Session sind. Endlich mal ein Abonnement lösen, weil ihr hört ja immer Bern einfach. Wir merken es ja die ganze Zeit, wir hören es ja immer von euch. Jetzt bitte auch mal abonnieren, aber es gilt natürlich für alle, die das zulassen, die es gerne hören. Das ist eine grosse Freude, dass ihr hört. Aber wenn ihr diese Art von Journalismus wollt, weiterhin haben, müsst ihr auch ein bisschen daran denken, dass wir das finanzieren müssen. In dem Sinn, macht es gut und dann ein Abonnement vom nebelspalter.ch lösen. Gut, ich habe es gesagt, es ist immer noch Session. Was läuft im Parlament?
Ja, heute Morgen die erste richtige grosse Debatte für den neuen Bundesrat und Verteidigungsminister Martin Pfister von der Mitte. Es ist insbesondere um die Armeebotschaft gegangen. Das ist immer im Sommer wichtig. Also es ist die Frage, was die Armee darf einkaufen. Da ist es um Rüstungsgüter gegangen von insgesamt 1,7 Milliarden Franken. Das ist wunderbar gut durchgekommen. Allerdings der Antrag, wo die Sicherheitspolitische Kommission gestellt hat, nämlich noch für 1 Milliarde mehr Munition für Boden-Luft-Verteidigung zu kaufen, der ist durchgefallen, weil die Mitte nicht mitgemacht hat. Es haben aber auch ein paar FDPler nicht mitgemacht. Es haben auch ein paar Bauern in der SVP Angst bekommen um ihre Bauernbudgets, oder? Das ist immer, und da muss man dann schon noch mal ein bisschen mit der SVP reden, wer denn da wirklich die Hosen anhat. Weil es ist klar, wir brauchen Munition. Ich meine, alle reden davon, wie wichtig Luftverteidigung ist. Und natürlich, es droht nicht im Moment ein Angriff aus Russland oder sonst irgendwo. Aber irgendwie müssen ja auch die Soldaten, die Milizler, die müssen ja Munition haben, um können das trainieren. Und dann muss man Munition haben, bevor es losgeht, natürlich.
Ja, genau. Und ich meine, es ist ja schizophren. Also wenn man der Meinung ist, Landesverteidigung ist wichtig und die Zeiten sind schwieriger geworden als vorher. Und das sagen ja alle Bürgerlichen. Ich kenne keinen einzigen Bürgerlichen, der sagt, es ist nicht nötig, jetzt die Armee auszurüsten. Also gut, aber dann müssen sie konsequent sein. Dann müssen sie ausrüsten. Das bringt dann nichts. Dann ist das eine Geldverschwendung. Einfach nur noch eine halbe Armee ausrüsten und das Zeug, das dringend notwendig ist, nicht machen. Es gibt keine Discount-Army im Krieg. Einfach nicht. Und jetzt gehen wir mal schnell durch. Also, die Mitte ist eine Katastrophe. Ich meine, das ist ihr eigener Bundesrat. Das ist jetzt das erste Mal, dass er im Parlament sollte können etwas zeigen kann, wie gut das er ist. Und die eigene Partei lässt ihn gerade im Regen stehen. Ich meine.
Ja.
Ja, also, warum?
Es ist natürlich so gewesen, er hätte immer noch den Beschluss müssen verteidigen vom Bundesrat, bevor er gekommen ist, oder? Also, hätte er natürlich eigentlich müssen dagegen reden und die Mitte kann sich jetzt verstecken und sagen, ja. Unser eigener Bundesrat hat ja auch gegen den Antrag geredet. Ja, das war nur die Idee gewesen von Sicherheitspolitikern von SVP und FDP.
Ja, ja, aber ich meine, was will jetzt die Mitte? Will sie jetzt eine Armee oder nicht?
Das ist die Frage.
Und wollen sie einen Erfolg für den Martin Pfister oder nicht? Und der Martin Pfister, ich meine, die Autorität von einem Bundesrat, das wissen wir ja, auch im eigenen Departement, hat extrem viel damit zu tun, ob er sich im Bundesrat durchsetzt oder im Parlament. Und wenn er jetzt im Parlament, er hätte jetzt das nicht unbedingt wollen, aber ist ja völlig klar, also 1 Milliarde wollen, VBS-Vorsteher ist nicht froh, wenn er 1 Milliarde mehr bekommt. Also meine, nein, das ist doch einfach nicht mehr ganz bache. Dann gehen wir aber jetzt zu der FDP. Jetzt haben wir vor 2 Tagen Thierry Burkhardt so gelobt. Und es stimmt ja auch, er hat Sicherheitspolitik wieder zu einem absoluten Superthema gemacht für den Freisinn. So muss er sein. Der Freisinn war immer die Partei gewesen, neben leider der CVP früher auch, oder? Die Offizier gestellt hat von der Armee, während die SVP die Unteroffizier gestellt hat. Also, auch die FDP, ich meine, die nehmen, wer sind es denn eigentlich, die da wieder nicht richtig gestimmt haben?
Ja, ich kann es dir jetzt nicht gerade aufzählen, aber gut. Ich habe die Abstimmung auf meine Liste genommen für die Liste der Schande, wo wir in dieser Session wieder veröffentlichen.
Und dann die SVP, ich meine, da hört ja alles auf, wegen der Landwirtschaft, wegen der Bauern, falls das stimmt, dass sie da plötzlich in die Hose gemacht haben und nicht mitstimmen. Also ich meine, die Bürgerlichen sind schon ein Witztruppe. Also so geht doch einfach, wenn man das mal vorstellt, die Linken und die Grünen müssen irgendwie, sagen wir, über Energiepolitik, die ihnen sehr wichtig ist, 400'000 Windrädchen irgendwo im Jura aussen. Da kannst du jetzt aber Gift drauf nehmen, dass kein einziger von denen sich auch nur getraut, daran zu denken. Heimatsterne, führen mal eure Fraktionen. Was ist das für ein Jekamiebetrieb da oben in Bern, bei den Bürgerlichen, wo jeder Bürgerliche einfach sagt, so, oh, heute habe ich Lust auf Armee, morgen habe ich nicht Lust auf Armee. Hey, geht's noch? So bringt man das nicht an und vor allem natürlich auch Glaubwürdigkeit im Volk. Leidet doch, wenn das Parlament eigentlich die ganze Zeit am Sonntag sagt, oh, wir müssen aufrüsten, oh, der Putin ist böse, oh, der Putin ist böse, und nachher wird man nichts machen. So bringt man das nie durch. Gut, gehen wir zu anderen Sachen.
Noch ein, wir haben noch etwas weiteres beschlossen, nämlich, das Parlament verlangt eine neue Verteidigungsstrategie. Und ja, das ist lustig. Und zwar, weißt du, mit 188-0 Stimmen. Das ist selten. Und was ist der Hintergrund von dem? Dass natürlich die Viola Amherd keine gehabt hat. Das ist entscheidend. Der Name Viola Amherd ist nie gefallen, weder bei Martin Pfister noch sonst bei Ansprachen. Aber das zeigt einfach, das Parlament ist nicht zufrieden gewesen mit der Verteidigungsministerin. Und vor einer oder vor zwei Wochen hat ja auch der Martin Pfister in seiner Bilanz zu 50 Tagen gesagt, es brauche eine Verteidigungsstrategie. Also die Kritik an der Vorgängerin von Martin Pfister, die ist durch jeder Ziele, in jedem Satz hast du die rausgetrieft, oder? Und 188-0. Eine grössere Ohrfeige ins Wallis ist nicht denkbar.
Gut, aber sie wird es mit Fassung tragen.
Ja, ja.
Das Gefühl, sie hat sich schon vollkommen verabschiedet von der Schweizer Politik. Ich glaube, ich weiss nicht, was sie jetzt macht. Sie hat es, glaube ich, gut im Wallis. Das tun wir eben auch gönnen.
Wenn es um die EU geht, dann kommt sie dann wieder.
Ja, dann kommt sie dann wieder. Eben, das ist dann viel wichtiger. Und da kann man dann auch mehr Geld ausgeben für den Schrott, als unser Land sicher machen. Das ist nicht so wichtig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ständerat ist ja auch eine Session. Was ist dort vorgefallen?
Ja, man hat diskutiert über Gentechnik, nämlich über das Moratorium, wo schon eigentlich ein lang andauerndes Verbot ist. Seit 20 Jahren haben wir ein Moratorium und das führt dazu, dass einfach eine von den besten naturwissenschaftlichen Schulen von der Welt, nämlich die ETH Zürich, wahnsinnig Mühe hat, bei Gentechnologie noch an der Spitze zu bleiben. Es ist einfach nicht attraktiv, dort zu forschen, wegen dem Moratorium, wo ein verkapptes Verbot ist. Der Ständerat hat nochmals das Gefühl, man müsse es nochmal verlängern bis 2030, obwohl alle Abklärungen, die man je gemacht hat, haben immer gezeigt, dass es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, sondern dass es eigentlich ist es ein Moratorium von einer Anti-Gentech-Sekte. Es ist komplett wissenschaftlich dumm, wenn man das weitermacht. Und ja, es gibt ja ein Gesetz, der Albert Rösti hat ja eine Revision aufgeschoben, aber die könnte eben noch dauern. Und das ist so das Hauptargument gewesen, weil das jetzige Moratorium Ende Jahr abläuft und das Gesetz dann noch nicht in trockenen Tüchern ist, müssen wir es jetzt halt nochmal 5 Jahre verlängern. Kannst sicher sein, wenn das Gesetz dann kommt, dann sagt man, ja, wir haben ja das Moratorium, wir brauchen das neue Gesetz nicht.
Gut, das ist wirklich, wie soll ich sagen, ein Trauerspiel. Und es ist wirklich genau, wie du sagst, ETH ist vorher, bevor das Birrenweichen-Moratorium beschlossen worden ist, eine von den führenden Schulen auf der ganzen Welt für Gentechnologie. Also es ist schon ganz traurig, was wir da gemacht haben. Es ist eine Sekte, es sind Bilderstürmer, es sind Leute, die einfach gegen den Fortschritt sind, es sind Leute, die nicht an die Wissenschaft glauben. Es sind übrigens die gleichen Leute, die ja die ganze Zeit gesagt haben, follow the science, dann bei Corona, wo sehr viel mit Science zu tun hat, wie wir jetzt herausgefunden haben. Nein, es sind alles die abergläubischen, technologiefindliche, natürlich auch wirtschaftsfindliche Kreise, die sich da einfach durchsetzen. Und ich meine, es geht natürlich auch nicht, dass ein Moratorium dann eben einfach ein Providurium wird, aber das ist typisch, das wissen wir ja, das ist ein Alter. Ich meine, das ist jetzt wirklich der älteste Trick, den es gibt in der Politik, dass du zuerst den Leuten sagst, ah, oh, jetzt kommt es nochmal provisorisch und dann stimmen sie zu. Alle Stimmbürger, die jetzt zulassen, tun nie mehr, einfach nie mehr, in einem Provisorium, in einem Moratorium, nie dem Zeug zustimmen. Es ist immer eine Verarschung. Es tut mir leid. Es ist immer eine Verarschung. Es ist auch sonst wie allen anderen Sachen, wenn sie zum Beispiel jetzt bei den Rahmengesetzen sagen, ja, wir können dann wieder künden. Auch das ist eine Verarschung. Das kommt nie mehr. Wenn ihr jetzt den Rahmengesetz zustimmt, wenn wir das annehmen, dann wird das bleiben die nächsten 700 Jahre, wenn es in der Schweiz noch gibt. Das ist relativ unsicher. Nein, aber hört auf mit diesen Moratorien. Und vielleicht noch etwas Letztes, oder? Wir sind ja jetzt in den Verhandlungen mit den Amerikanern auch, wegen der Handelsbeziehungen. Und da ist ja zum Beispiel gerade Gentechnologie, alle die Bestimmungen, die zum Teil über die EU reinkommen und zum Teil eben das Moratorium bewirkt. Alle diese Sachen sind jetzt ein Problem, auch wenn es um den Freihandel mit Amerika geht. Und die Amerikaner haben völlig einen Punkt. Das ist nichts anderes als ein Zoll. Die Amerikaner haben sehr viele gute Lebensmittel, die genmanipuliert sind. Null Problem. Die Amerikaner sind, so viel ich weiss, nicht ausgestorben. Die haben mehr Bevölkerung als Europa. Also jetzt haben sie nicht mehr Bevölkerung als Europa, aber mehr Bevölkerungswachstum als Europa. Sie sind also nicht gestorben. Es ist kein Problem. Es wäre jetzt genau der richtige Moment gewesen als Ständerat, da jetzt ein Zeichen zu setzen und einfach mal sagen, hey, machen wir nicht weiter das Moratorium, jetzt ist es fertig. Wäre jetzt auch gut gewesen für unsere Beziehungen gegenüber Amerika. Gut, anderes Thema. Wir machen wieder mal ein neues Event. Brüssel einfach. Das ist ein Event in St. Gallen mit dem Kurt Weigelt. Um was geht's?
Ja, Kurt Weigelt ist eine Nummer, kann man sagen, in der Ostschweiz. Er ist Unternehmer, er ist ehemaliger Direktor von der Industrie- und Handelskammer St. Gallen und Appenzell. Er hat ein Buch geschrieben, «Die Eidgenossenschaft im 21. Jahrhundert», kann man nur empfehlen. Ich bin am Lesen, bin noch nicht fertig. Ganz toll. Und es gibt einen Anlass am 1. Juli 2025. Die Türöffnung ist am 6. Beginn um 6:30 im Stadthaus von der Ortsbürgergemeinde. Tönt euch unten dran, ich tue es verlinken. Anmelden. Es ist ein Unkostenbeitrag von 25 Franken, den wir brauchen, um das durchführen. Danke vielmals. Es gibt sicher, es wird lustig, es wird interessant, es wird tiefgründig und informativ.
Ja, und es ist in St. Gallen. Denkt mal, was für eine absolut gesunde Gegend das ist. Alemannien! Da fühlen wir uns wohl, da können wir gerne vernünftige Leute. Hoffen wir zumindest, wir sehen sie dann. Gut, nein, aber ganz wichtig, jetzt gehen wir wieder zurück zu der Vernunft. Alex Reichmuth, der natürlich auch ein Journalist ist, vom gesunden Menschenverstand, hat mit dem absolut besten Kenner, muss man jetzt einfach sagen, von den Bergstürzen in den Alpen heute, gestern und übermorgen geredet, ein Interview gemacht und natürlich über Platten geredet. Was sind dort Erkenntnisse?
Ja, der Uli Gruner, er ist wirklich der, ja, Geolog, Dozent für Naturgefahr an der Universität Bern. Er warnt vor voreiligen Schlüssen. Er ist übrigens auch nochmal Politiker gewesen, und zwar für die Grünen im Stadtparlament von Bern. Und eben, er sagt, es gibt bisher nur eine leichte Häufung von grossen Bergstürzen, weil es aber sehr wenige solche Ereignisse gibt. Kann man es nicht einfach statistisch behaupten, ja, wir haben jetzt eine Zunahme und jetzt brechen die ganzen Alpen zusammen, wie man so die letzten paar Tage in verschiedensten Medien, vor allem bei unseren Freunden bei Tamedien, können lesen. Und dann sagt er auch zum Klimawandel, in den letzten Jahrtausenden gab es jeweils in wärmeren Zeiten tendenziell sogar weniger Bergstürze als in kalten Phasen. Könnt ihr das da hinter die Tore schreiben? Oder dann auch eine wichtige Aussage, bei grossen Bergstürzen, wie jetzt im Lötschental, ist im Zusammenhang mit dem Rückgang vom Permafrost zurzeit unklar, sogar das. Er sei zurückhaltend, was Schuldzuweisungen an Klimawandel angeht. Könnt ihr das lesen?
Genau, und jetzt muss man den Mann auch noch loben. Erstens, weil er ein Professor ist, der über das Thema forscht und die meisten, sind wir ehrlich, die meisten Professoren sind da auch eher ein bisschen auf der klimahysterischen Seite verlagert. Wir denken an unseren Lieblingsfreund, Lieblingsprofessor Knutti, wo jedes Mal, wenn irgendjemand das Steili sich löst, ist da schon der Klimawandel wieder am Werk. Oder wenn der Herr Knutti am Morgen das Morgen nicht kann essen, weil wie irgendwie, ich weiss auch nicht, der Tisch ist grösser geworden wegen der Wärme. Keine Ahnung, dann ist das ein riesen Thema. Da muss man ihm noch loben. Und dann, wenn man noch weiss, dass er ursprünglich ein grüner Politiker ist, muss ich sagen, bin ich richtig verblüfft. Finde ich verblüfft, dass der so wissenschaftlich geblieben ist.
Man kann gescheiden werden.
Aber es ist auch wieder ein bisschen ein No-Brainer. Weil letztlich sind so extreme Einzelereignisse. Und aus diesen Trends ableiten, ist einfach grundsätzlich, wer ein bisschen wissenschaftlich geschafft hat, weiss, das ist wahnsinnig schwierig und sollte man nicht. Aber ist ja gleich. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch interessant ist. Wieder eine Studie, aber die ist empirisch ziemlich gut abgestützt. Es geht um den Ständerat, und zwar um das Abstimmungsverhalten von unseren Ständerat. Die Ständerat haben ja ein bisschen den Ruf, oder besser gesagt, sie pflegen den Ruf. Sie sagen ganz individualistisch. Sie sagen nur ihrem politischen Gewissen, sagen sie verantwortlich. Nicht einmal der Kanton, was ja noch lustig ist, oder? Das sind ja eigentlich Ständerat, aber auch der Kanton ist nicht mehr wichtig. Nein, nur das politische Gewissen. Ist das überhaupt so? Stimmt das? Oder sind sie nicht auch genauso parteibunden wie eben die Nationalräte, Dominik?
Sie sind auch Parteisoldaten. Mindestens ganz viele. Und mindestens, vor allem, wenn sie in der SP sind und auch ziemlich, wenn sie in der SVP sind. Und das hat eine Analyse gegeben vom Abstimmungsverhalten durch das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Auch das tun ich unten verlinken. Die Daten stammen von der Parlamentsdienst. Und man hat, weisst, geschaut, zuerst hat man für jedes Geschäft und jede Abstimmung herausgefunden, was ist Parteilinie. Und dann hat man geschaut, wie stark sind Ständeräte auf dieser Parteilinie. Und im Durchschnitt über alle Ständeräte sind es, das ist einigermaßen überraschend, 91,7%. Und aber besonders hoch ist es bei der SP mit 95,5%. Wenn dort noch den Abweichler Daniel Josic draus nimmst, oder, wo nur zu 80% mit der SP übereinstimmt, dann kommst du wirklich auf absolut Rekordhöhe 97,6%. Bei der Mitte ist es 88%. Bei der FDP ist es 82%. Die grösste, wir wollen ja Namen tun wir nennen im Podcast, die grösste Parteisoldaten ist wirklich bei der SP ist Flavia Wasserfallen aus Bern mit 98,5%. Bei der FDP 95,5% für den Hans Wicki. Bei der Mitte ist der Erich Ettlin mit 92,8%. Und bei der SVP ist der Jakob Starch mit 96,6%. Da ist wahrscheinlich da die Emotion in Sachen Ermotti ist da und Banken oder so, ist da, glaube ich, die Schuld, dass er nicht gleich
hat. Der Bankenschreck aus dem Thurgau, ja.
Jawohl, die grössten Abweichler, das ist auch noch interessant. Eben bei der SP hast du schon erwähnt, Daniel Josic, der stimmt nur noch in 81,9% mit seiner Partei überein. Bei der FDP, ganz lustig, die Freiburgerin Johanna Gappani, die stimmt mit 84,5% mit der FDP überein und 85,9% mit der Mitte. Das ist ganz interessant. Also, sie ist eigentlich eine Mitte, Kanton Freiburg hat zwei Mittenständere. Und in der Mitte ist der grösste Abweichler der Peter Häcklin, der alte Finanzchef von Zug. Das kann man eigentlich nur gut finden. Bei der SVP ist der grösste Abweichler, zu meiner Überraschung, der Valentin Schwander aus dem Kanton Schweiz mit 93%.
Ja gut, also eben, aber es zeigt eigentlich, dass das einfach nicht stimmt, dass Parteizugehörigkeit keine Rolle spielt im Ständerat, im Gegenteil. Bei allen Parteien spielt es eine grosse Rolle. Aber es ist ja richtig, also ich würde das überhaupt nicht kritisieren, ist ja richtig, für das wählen wir ja euch. Damit ihr mehr oder weniger das vertretet, was die Partei sagt. Weil für da haben wir Parteiprogramm. Wir wollen nicht Einzelkämpfer dort, sondern wir wollen natürlich Leute, die erstens gewinnen. Und gewinnen tut man nur mit Mehrheiten. Und die Mehrheiten kommt man nur über, wenn man eine gewisse Disziplin hat. Also wir dürfen das überhaupt nicht kritisieren. Und übrigens tun ich es jetzt nicht einmal bei der SP kritisieren, weil auch dort, man muss man so sagen, da haben wir ja vorher schon erwähnt, die SP und die Linke sind viel disziplinierter, wie sie viel, viel besser lang gelernt haben, wie das ist als politische Minderheit. Jetzt sind sie keine politische Minderheit mehr. Schon lange nicht mehr eigentlich. Sie sind die Staatspartei. Die tun sich aber immer noch genau gleich verhalten. Aber das kann man nicht kritisieren, sondern das ist an sich richtig, das ist schlau, so macht man Machtpolitik. Gut.
Noch ein Punkt, ja? Weil ja, weißt, sind ja bald Wahlen in Schaffhausen, wo es darum geht, ob der Kurzzeitständerat Stocker wieder in den Ständerat kommt, oder? Und er ist also auch bei 97% und ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, solange er im Ständerat war. Also die Schaffhauserinnen und Schaffhauser müssen schon überlegen, ob sie wirklich einen knallhärte Sozi wollen auf Bern schicken oder vielleicht eben jemand, sein Gegenkandidat Brünker, der ein Freisinniger ist und mit vielen Parteien zusammenarbeiten kann.
Naja, und es ist ja kein Zufall, dass der Mann in Zürich eigentlich gelebt hat. Er ist ein typischer Zürcher Linke, was genau bei Josic nicht ist, aber er ist jetzt ein ganz typischer Zürcher SP. Parteisoldat. Und ob das jetzt für Schaffhausen wirklich Sinn macht, auch wenn er jetzt in Schaffhausen wohnt, plötzlich, obwohl er vorher immer behauptet hat, ja, ist nicht so das Problem, dass er zwei Wohnsitze hat, weil eben, er sagt ja eigentlich so, dass er Schaffhausen daheim. Jetzt ist er richtig umgezogen, was eben zeigt, dass er eben wirklich in Zürich gewohnt hat. Gut, das ist ein anderes Thema. Ganz wichtig, wir haben noch ein zweites Event, das wir ankündigen, und zwar den Michael Schellenberger. Kommt, das ist ein amerikanischer Journalist, einer der intelligentesten Journalisten, den ich kenne, und hat da sehr gute Bücher geschrieben. Und ist ein absoluter Kämpfer für freie Meinungsäußerung. Free Speech ist sein Thema sehr stark, aber auch die ganze Ökologie und der Wahnsinn, was wir uns teilweise antun, weil wir uns eben auf so Sekten beziehen, die dann irgendwie das Gefühl haben, Gentechnologie, das ist grusig, da habe ich Angst, ich habe noch nie ein Buch gelesen, kann das nicht beurteilen. Nein, Schellenberger, sehr gut. Wann ist das, Dominik?
Das ist am 23. Juni 2025 in Zürich, ebenfalls die Türöffnung am 6. Wir anfangen tut es am 6:30 und es findet statt in der Zunft zu Schneidern in der Stüssi-Hofstadt in Zürich.
Sehr gut. Und jetzt haben wir noch ein anderes letztes Thema, das wieder mal einmal zeigt, dass alle unsere Vorurteile stimmen. Alle unsere Vorurteile über das AEDA scheinen zu stimmen. Weil jetzt gibt es da anscheinend nach dem Tagesanzeiger einen Aufstand von den EDA-Mitarbeitern, wie sie finden, der Ignazio Cassis, der sei viel zu wenig kritisch gegenüber Israel. Und Israel müssen wir die ganze Zeit verurteilen, weil das ist ja völlig im Interesse von der Schweiz, dass wir als neutrales Land uns die ganze Zeit irgendwie negativ äußern über fremde Regierungen. Das ist typisch EDA, typisch Diplomatie. Und da muss man jetzt einfach wieder mal Ignazio Cassis absolut loben. Er ist absolut auf der richtigen Linie, was Nahosten betrifft. Da gibt es nichts zu deuteln, nichts zu kritisieren. Aber Dominik, was sind da die Einzelheiten?
Ja, rund 55 Ex-Botschafter und 150 weitere Mitarbeiter vom EDA haben einen Brief geschrieben und eben, wie du gesagt hast, sie wollen ganz klar, man soll Israel viel härter verurteilen. Und es ist am Schluss, du hast es angetönt, es ist ein Kulturkampf, oder? Zwischen, einem Bundesrat, wo eigentlich die klassische Rolle vom neutrale Land, wo gute Dienste leistet, wo sich auch überall anbietet und so. Und dafür eben der Preis ist, dass du eher im Hintergrund ein bisschen tätig bist. Man kann schon die ganze Zeit Sachen rauslassen und irgendwelche Leute und Länder und was auch immer verurteilen. Im Übrigen macht das EDA auch. Ich komme gar nicht raus. Wenn du den Twitter-Kanal anschaust oder den X-Kanal vom EDA, dann tun sie nur schon jedes Gerücht, dass die israelische Armee irgendetwas gemacht hat, wo irgendwie nicht gut ist, wird sofort verurteilt. Und ich habe noch nie irgendwie zum Beispiel eine Verurteilung gehört, warum das Hamas nur dann Uniformen anhat, wenn es Waffenstillstand hat, oder? Weil es eigentlich, das ist eine Pflicht im Kriegsvölkerrecht, dass Kombatanten, also Kämpfer, erkennbar sind. Und warum macht man das? Um die Zivilbevölkerung zu schützen. Ich würde gerne so einen Tweet oder lieber noch eine Medienmitteilung aus dem EDA mal hören. Also man ist bereits einseitig im EDA unterwegs, aber man ist offenbar für die 200, die da unterschrieben haben, ist man zu wenig einseitig. Um das geht es meiner Ansicht nach.
Genau. EDA, das eidgenössische Departement für Antisemitismus.
Ja, das ist
ach, cool. Nein, es ist Schande. Nein, es ist Schande. Also die 200 Leute, du hast ja gesagt, 50 sind ehemalige, Gott sei Dank sind die schon pensioniert, müssen wir uns mit denen nicht mehr abfinden. Aber die anderen 155 könnten gehen. Weil erstens finde ich eben grundsätzlich keine Ahnung von Neutralität. Zweitens ist es Aktivismus, das erwarten wir nicht von unseren Diplomaten. Drittens ist ja falsch, wenn sie sagen, ja, die Schweiz müsse sich da weltweit fürs Völkerrecht einsetzen. Entschuldigung. Also irgendwie müssen wir aber jeden Tag über China reden, jeden Tag über Russland reden. Da gibt es also auch noch einiges zu verurteilen. Was ist das für eine irreweiche, infantile Vorstellung von Politik? Was haben die eigentlich das Gefühl, in was für einem Land sie tätig sind? Haben sie denn das Gefühl, sie sagen Amerika? Und können da irgendjemandem Einfluss nehmen? Es ist ein Egoismus, ein Narzissmus, was nur daran geht, der Freundin daheim nachher zu sagen, du, ich habe mich gewehrt, ja, ich bin ganz ermutigen. Dann können wir hören mal auf, wir sind Angestellte. Und wir sind Angestellte vom Steuerzahler und der Steuerzahler will nicht, dass die ganze Zeit die Schweiz sich zu jedem Konflikt auf dieser Erde irgendwo äussern. Das ist nicht unsere Aufgabe, hat da überhaupt keine Wirkung. Und da noch eines will ich betonen, Ignazio Cassis, hart bleiben, eben wie gesagt, einfach rausrühren. Rühren die Leute raus, das ist unglaublich unloyal. Es ist auch unglaublich unloyal gegenüber dem Ignazio Cassis. Ich meine, jetzt muss der sich wieder mit dem umschlagen, hat gesehen, wieder komisch aus, muss sich verteidigen. Was meinen die eigentlich? Ich habe noch nie gehört, einen öffentlichen Brief von der UBS-Angestellten gegen das Herz Schermotti. Was haben die eigentlich das Gefühl, für wer sie angestellt sind? Ich finde, das ist unglaublich. Das ist wirklich so ein Studentenverhalten, oder? Ich habe keinen Chef.
Protest.
Ich habe keinen Chef. Der Papa zahlt mir alles. Das sind einfach Kopfdeckel infantile Leute. Raus aus dem eidgenössischen Departement für Antisemitismus. Gut, das ist es. Bern einfach an dem 5. Juni 2025. Dominik Feusi, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Unbedingt abonnieren. Und wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut. Bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.